Ja, dann nochmal Namaste an alle, die sich jetzt erst zuschalten, egal ob über YouTube, Zoom oder von wo auch immer. Namaste. Wie immer sind alle Fragen jeglicher Art erlaubt, erwünscht, egal ob profan, spirituell oder sonstiges, über Chat auf YouTube oder hier auch direkt in einem Dialog via Zoom. Ja, Svante, liest du die Fragen wieder vor bei YouTube? Alles Liebe, Dankeschön. Und vielleicht ein Hinweis am Anfang, weil sich bei mir gerade Sachen ergeben haben. Im November wird es einen Satsang in München geben. Wer daran interessiert ist, auf meiner Webpage ist noch nicht so das genaue Detail, aber es ist am Sonntag, den, jetzt muss ich selber nachschauen, was das für einer ist, den 5. November am Nachmittag, zwei Satsangs am Nachmittag in der Roten Fabrik. Ich werde es demnächst dann auf der Website abstellen. Wer automatisch Info will, kann meinen Newsletter abonnieren. Und ebenfalls neu, demnächst werden die ersten Spots freigeschalten. Ich mache ab jetzt dann Dienstag immer von 18 bis 21 Uhr wieder Einzelsitzungen mit drei Spots mit je einer Stunde. Und da kann man sich dann auch anmelden, findet man dann auch auf meiner Website. Das vorweg, weil ich ja 2 Jahre lang im Rückzug war und nichts gemacht habe. Also das geht jetzt wieder los. Ja, und jetzt gerne Fragen über YouTube oder Zoom oder einfach nur Stille. Kann jeder bei sich bleiben und schauen, was auftauchen möchte. Ob was auftauchen möchte überhaupt. Und wenn nichts da ist, genießen wir die Stille. Und wenn ich die Augen zu habe, kann man mich einfach unterbrechen.
Edgar, dann würde ich gleich was vorlesen.
Ja.
Also Karin Anna schreibt, Namaste.
Namaste, Karin Anna.
Und Linus Luminus schreibt, Hallo Edgar. Manchmal verwandelt sich meine Lebensenergie plötzlich in Angst, als würde mein System sich eng machen vor der Wucht, mit der sie daherkommt. Kannst du mir vielleicht noch etwas dazu sagen, wie ich diese Kräfte gut integrieren kann und wie mein System diese alte Angst verlernen kann?
Ja, Angst ist auch nur eine andere Form der Lebensenergie. Ja, das, ehrlich, was das schön sagt, sie verwandelt sich sozusagen in Angst. Sie bekommt das Etikett Angst eigentlich vom Verstand, weil es sich so anfühlt. Aber in Wirklichkeit ist auch Angst einfach nur starke Energie. Und integrieren kann man die am besten so, indem man sie nicht weghaben möchte, sondern spürt, wahrnimmt und fühlt, mit der Angst ist. Wenn die Angst sehr stark ist, dann kannst du dazu atmen, aber nicht irgendeine Atemübung machen aus Yoga oder sonst was, sondern einfach den Körper so atmen lassen, wie er atmen möchte mit dieser Angst. Das kann sein laut, leise, das kann sein durch den Mund oder durch die Nase, besser meistens durch den Mund, weil da, das ist mehr dem Zentralkanal zugeordnet und da kannst du diese Angst auch aufsteigen lassen und loslassen oder dich durchströmen lassen von der Angst, sie wirklich spüren körperlich. Du kannst flach oder tief atmen, schnell oder langsam, wie es sein möchte. Und einfach das Gewahrsein bei deinem Körper lassen und hinfühlen, wie sich diese Energie anfühlt. Ich spreche jetzt einfach über die Angst als Gefühl, ohne dass sie eine Ursache hat, also die einfach dann aufsteigt, ne? Natürlich gibt es auch die Angst, wenn ein Tiger vor einem steht, da hat man dann andere Möglichkeiten, auf den nächsten Baum laufen oder ruhig bleiben oder in Angriff übergehen oder meditieren oder sich fressen lassen. Also da gibt es dann andere Möglichkeiten, wenn wirklich die Gefahr da ist. Aber wenn einfach nur so Angst gespürt wird und sich die Energie in Angst wandelt, dann ist das eigentlich schon ein Geschenk, weil dann diese Energie manifester wird und kräftiger wird und du sie dann für deine eigene Transformation, ich will nicht sagen, benutzen kannst, sondern sie wirken lassen kannst. Dass es dich voll und ganz durchströmt. Und gern auch zittern und schütteln, was auch immer der Körper dann machen möchte. Das ist dann Transformation. Und somit auch Integration. Ja, danke für die Frage.
Die nächste Frage kommt von Christopher. Lieber Edgar, schön, dich heute im Satsang zu sehen. Meine Frage ist, ich habe den Eindruck, dass in mir immer noch eine gewisse Identifikation mit dem Körper und meinem Ich besteht. Gibt es etwas zu tun? Alles Liebe, Christopher.
Hallo Christopher, Namaste. Das ist lustig, wenn man es so formuliert, nicht? Mit dem Ich, nicht? Ich habe den Eindruck, dass ich mit dem Ich identifiziert bin. Letztlich gibt es nichts zu tun, nee. Geschehen lassen, das passiert. Manchmal ist dann Identifikation, manchmal nicht, da geht's um nichts. Die nächste Stufe ist dann, dass man mit dem Nichts identifiziert ist und herumläuft und sagt, mich gibt's gar nicht und ich bin das Nichts. Das ist auch eine Form von subtiler Identifikation, die kommt dann danach. Und irgendwann kommt wieder die volle Identifikation auch als Mensch, auch das darf sein und gleichzeitig ist das Bewusstsein da, das all das wahrnimmt. Das geht gleichzeitig. Das ist im Prinzip dann Sahaja Samadhi. Oder ich nenne es gern Paramadvaita auch. Wo das Menschsein und das Göttlichsein, das Bewusstsein sein zusammenspielt und voll integriert wird, wo wir wirklich ein spirituelles Wesen sind, ein reines Bewusstsein sind, das die menschliche Erfahrung machen möchte. Auch das kommt dann wieder. Und vorher gibt es immer Phase, wo man sich deidentifiziert und auch das ist okay, einfach geschehen lassen. Da ist nichts verkehrt dran. Ja, der Identifikator, der du bist, der das Ich ist, der auch kommt und geht, ja, der auch verschwinden kann, aber der springt, wenn er da ist, springt er halt herum und ist mit irgendwas identifiziert. Ob das jetzt der Körper ist oder der Verstand oder das Ich selbst. Der schnellste Weg raus ist der Weg rein. Ja, das war meine Erfahrung. Wenn da ein Ich war, dann nicht so tun, als wäre da kein Ich oder nicht hoffen, dass das Ich wieder weggeht oder so, sondern voll und ganz authentisch dieses Ich sein. Absolut voll und ganz authentisch. Es nicht so ganz ernst zu nehmen, aber eben voll und ganz authentisch damit sein. Mit allem, was ist, mit allen Gefühlen, mit allen Gedanken, alles, was da ist. Das, was erscheint, voll und ganz annehmen. Umso mehr man das tut, umso schneller kommt man zur nächsten Erfahrung. Weil man diese Erfahrung, die einem geschenkt wird, die ja gegeben ist, das macht man nicht selbst, dass ich jetzt sage, so, ich installiere jetzt das Ich. Nein, wer macht das dann überhaupt? Welches Ich? Aber ist ja wurscht. Sondern das ist dann gegeben. Und diese Erfahrung ist dir dann gegeben. Und die darf sein. Und du beobachtest das Ganze. Und das ist ein Teil des Verbrennungsprozesses. Das kommt und geht. Das geht eine Zeit lang so ping, pong, ich, nicht ich, ich, nicht ich. Und irgendwann wird das verschmelzen zu einem subtilen Dritten, das weder ich ist noch nicht ich, oder sowohl ich ist als auch nicht ich. Das passiert dann von selbst. Aber am Anfang ist das eben so Ping-Pong. Und da geht man am schnellsten hindurch, indem man immer das annimmt, was gerade erscheint. Und damit voll und ganz authentisch ist. Und in Freude, wenn möglich. Also man kann sich auch über ein Ich freuen. Und über den Körper freuen. Ja, danke für die Frage, Christopher. Und ich wünsche dir, dass du da gut durchgehst. Einfach geschehen lassen. Einfach geschehen lassen, wie es geschieht. Brauchst nichts tun, brauchst nichts richtig tun. Und darfst alles falsch machen. Es gibt kein Falsch. Namaste.
Tibor schreibt, Namaste, Edgar. Namaste. Ich habe Kopfdruck, Energiefluss im Kopf über Jahre hinweg. Die Lehre des Geistes ist vorhanden, seit durch eine psychedelische Erfahrung und seit der Lektüre von Eckhart Tolle. Trotzdem erlebe ich fast nur die Lehre, nicht die Fülle. Und das Erleben von Kopfdruck, der meine Leistungsfähigkeit in den letzten Jahren stark eingeschränkt hat, daher meinen Schlaf stark beeinträchtigt. Trotz der Tanztherapien und Übungen zur Körperwahrnehmung ändert sich an meinem Zustand nicht viel.
Okay, ich wollte jetzt schon Tanzen empfehlen. Das heißt, es wurde dir schon empfohlen und hat auch nichts gebracht. Also interessant ist, ja, ich habe vor kurzem auch mit anderen gesprochen, so wo Themen sind mit Kopfdruck und Energie und Phänomene des sechsten und siebten Chakras sozusagen. Sechstes Chakra ist also quasi das dritte Auge da an der Stirn. Und im Indischen, in der indischen Lehre, in der indischen Chakrenlehre ist die Leerheit eigentlich dem sechsten Chakra zugeordnet, also dem dritten Auge. Das nennt sich, das ist dann im Prinzip das Wort the void, die Leerheit, Sunyata. Ja? Und das wird dann oft verwechselt, als wäre das dann schon das Ende. Nicht? Und die Fülle, die ist halt im siebten, im Kronenchakra, so in der klassischen Yoga-Lehre. Ja, wird aber meist so wahrgenommen. Und da würde ich sagen, da hast wahrscheinlich jeder deinen Stau da zwischen sechsten und siebten. Auf energetische Art würde ich das so ausdrücken. Und sonst würde ich da einfach empfehlen, voll in den Körper reinzugehen. Also zur Basis zurück. Also voll so ins Becken sozusagen. Ins Wurzelchakra, würde man sagen, im Tantra. Und ja, Tanzen wäre schon was Richtiges, aber frei tanzen. Also nicht irgendwie was einstudiertes Tanzen oder Tanzschritte tanzen, sondern den Körper tanzen lassen, frei tanzen lassen zu möglichst rhythmischen, schweren, basslastigen Rhythmen. Also dass das Becken angesprochen wird und da wieder hinkommen in den Körper und voll und ganz aufstampfen auf der Erde sozusagen zu, was weiß ich, afrikanischen Trommeln oder zu Psytrance. Oder so, nachdem du psychedelische Erfahrungen gemacht hast, müsste dich das eher ansprechen. Man kann ja dann psychedelische Erfahrungen auch haben, einfach durch das Tanzen selbst und durch die Musik selbst, ohne dass man da Substanzen braucht. Und sich da einfach wegschütteln und wegzittern und den Körper voll und ganz da in Ekstase versetzen. Weil das triggert die Energie. Ja? Und das kann dann helfen, dass sich die Energie dann selbst befreit. Natürlich gibt es yogische Übungen, aber ich bin jetzt nicht so ein Lehrer, der jetzt irgendwelche bestimmten Übungen empfiehlt. Gibt es auch, wo man dann hochatmet vom sechsten ins siebte und so. Kannst natürlich auch versuchen. Da gibt es dann meistens so Übungen, dass man die Energie versucht, von der Stirn zurückzubringen. Hier oben da zum Bindu ist das, glaube ich, genannt. Hinten da und diesen Haarwirbel und dann vor auf den Scheitel. Gibt es viele Möglichkeiten zu üben, aber ich würde eher empfehlen, da gar nicht so viel herumzuziehen, sondern einfach die Energie zu erden, dich selbst zu erden, damit dann in einem späteren Durchlauf die Energie dann auch durchgeht bis zur Schädeldecke sozusagen. Und dann ist auch die Fülle da. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch nichts verkehrt ist mit der Leerheit. Ja, manche erachten die Leerheit als das Ende Gelände und sind ein Leben lang glücklich, in dieser Leerheit zu verweilen und diese Leerheit wahrzunehmen und zu genießen. Dieses Nichts, dieses, wo man nichts muss und alles darf und einfach nur sein darf und gar nichts braucht. Also es braucht auch keine Fülle. Auch die Fülle kann zu einem Konzept werden. Ja, dass man sagt, ja, jetzt brauche ich die Leerheit, jetzt möchte ich die Fülle auch noch. Also viele Menschen haben ja nicht einmal die Leerheit. Ne? Da ist es dann schon mehr als genug. Ich würde immer das ist halt dann die zweite Antwort, immer das annehmen, was auch eben jetzt gerade ist. Also die erste Antwort war, wenn du was tun willst, dann in den Körper rein. Die andere ist, und da kannst du pendeln zwischen den Antworten und damit herumspielen, ja, und schauen, was dir mehr entspricht. Oder auch, wenn andere jetzt zuhören und das für sie auch passt, dann kann sein, dass für dich das passt und für den anderen das. Aber einfach diese Leerheit voll und ganz annehmen. Voll und ganz annehmen und umarmen. Dann kann aus dieser Leerheit auch ein Funke zünden und daraus Fülle werden. Also diese Leerheit voll und ganz annehmen, das wäre dann meine zweite. Und ganz spüren, ja, wenn sie sich vielleicht sogar ein bisschen unangenehm anfühlt, diese Leerheit, so wie ein Nichts, so wie ein, ja, das normal, für mich selbst fühlt sich Leerheit ja gut an, aber kann ich nachvollziehen, was vielleicht nicht der Fall ist. Dann geht es darum, diese Leerheit zu fühlen. Und dann füllst du durch Fühlen. Du füllst dann diese Leerheit durch Füllen, ja, durch Fühlen. Und durch das Fühlen entsteht Fülle. Also die Fülle kommt vom Fühlen. Und da ist das Beste, die Leerheit so annehmen, wie sie jetzt ist, und voll und ganz wahrnehmen und spüren. Ja, das war jetzt so ein ganzer Bogen an Antworten bezüglich Leerheit und Fülle. Da sollte ich mal ein Video draus machen. Danke für die Frage.
Christopher fragt weiter. Meine zweite Frage ist, gibt es verschiedene Wege, Türen in die Erleuchtung? Ich meine damit, dass ich den Eindruck habe, dass es sowohl einen Weg über Christus als auch über die Kundalini-Energie gibt.
Ja, sind auch nur zwei Wege. Es gibt unendlich viele Wege. Letztlich geschieht ja jeder Weg in der Erleuchtung. Nach der Erleuchtung kommt man drauf, dass alles schon immer erleuchtet war und alle Wege innerhalb der Erleuchtung geschehen. Und das halt nur ein Spiel mit sich selbst ist. Ich habe schon oft gesagt, und das gefällt mir gut, es gibt ja diesen Spruch, alle Wege führen nach Rom. Könnte man sagen, alle Wege führen zur Erleuchtung. Alle Wege nicht, vielleicht, aber sie geschehen in Rom. Das heißt, alle Wege führen nicht nach Rom, sondern alle Wege geschehen in Rom. Und so ähnlich ist es mit der Erleuchtung. Und da ist jeder Weg individuell. Und der christliche ist natürlich auch kein Weg, kann ein Weg sein, Kundalini kann ein Weg sein, aber es gibt auch fast in jeder spirituellen Tradition gibt es einen Weg dorthin, weil jede spirituelle Tradition wurde ursprünglich so begründet, indem jemand so eine Erfahrung hatte, es dann weitergegeben hat. Meist hat er nur berichtet, also beobachtend berichtet. Andere haben dann daraus eine Lehre gemacht und sich gesagt, so, wenn wir den jetzt nachmachen, wenn wir die Mudras kriegt, die Handhaltung so machen wie der, werden wir vielleicht auch erleuchtet. Und dann sind Wege entstanden und manchmal funktionieren die oder nicht. Meist ist es so, dass man einen Weg wirklich ernsthaft gehen muss, einerseits, und andererseits am Ende dann immer diesen Weg verlässt im Sinne, dass man ihn zurücklässt, aber nicht dann einen anderen Weg einschlägt. Das geht natürlich auch eine Zeit lang von Weg zu Weg zu Weg zu Weg hüpfen. Aber am Ende ist dann, dass man jeden Weg aufgibt. Das ist dann die Hingabe, wo man den Weg selbst hingibt, wo man die Tradition selbst hingibt. Egal, ob das christlich ist, egal, ob das Kundalini ist, egal, ob das irgendwas anderes ist, ob das Yoga ist, ob das Zen ist, Taoismus, Buddhismus, Christentum, es ist wurscht, ja. Am Ende steht meist die Hingabe. Und die passiert dann, wenn man bemerkt, dass der Weg doch nicht so ganz funktioniert, wie man geglaubt hat. Darum sollte man sich einen Weg suchen, der auch Spaß macht, während man ihn geht, unabhängig davon, ob man dabei am Ziel ankommt oder nicht. Weil, wie gesagt, am Ende gibt man den Weg auf. Und wenn diese Hingabe echt ist und ehrlich ist und aus dem Frust heraus geschieht, dann bemerkt man vielleicht irgendwann, dass man schon immer am Ziel war, sozusagen. Dass der Weg selbst schon im Ziel geschehen ist. Ja, aber wie gesagt, es gibt viele Wege, klar. Und man sollte den gehen, der Freude macht und wo es dann hinzieht. Jeder Weg ist einzigartig. Jedes Individuum ist quasi einzigartig. Es ist der oder die oder das, was in jedem von uns drinnen ist, sozusagen, was wir wirklich sind, Bewusstsein, sowieso der, die dasselbe. Ja, also da sind wir eh schon eins. Also wäre es eine Verschwendung, wenn wir auch alle noch den gleichen Weg hätten, wenn wir eh schon der, die dasselbe sind. Nämlich reines Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein möchte alle möglichen Wege gehen. Und das Bewusstsein für das ist auch vollkommen okay, wenn es nie ankommt. Ja? Weil du bist schon das. Jeder ist schon das. Ja? Du bist schon, ich würde sagen, erleuchtet oder Gott oder whatever. Ja? Egal, ob du das weißt oder nicht. Ja? Da braucht es nichts. Ja? Natürlich ist die Erkenntnis dann sehr befreiend und auch die Erfahrung kann durch Mark und Bein gehen und den ganzen Körper mitnehmen. Aber dennoch bist du schon das. Also auch das eventuelles Nicht-Ankommen ist für Bewusstsein völlig okay. Ist auch nur ein Spiel des Bewusstseins innerhalb seiner selbst, innerhalb von Bewusstsein. Das ganze Universum ist Bewusstsein, eine Form von Bewusstsein, wo sich Bewusstsein als Universum manifestiert und das ist das, was wir alle wirklich sind. Namaste. Aber das weißt du eh schon, so viel ich mich erinnere. Namaste.
Christopher schreibt weiter. Meine dritte Frage ist, gibt es in dir eine Art Sehnsucht, deinen Lehrer wiederzusehen? Ich habe das oft bei anderen Lehrern gehört, dass sie jede Möglichkeit nutzen, ihre Lehrer wiederzusehen.
Jetzt kommt noch an, wen ich als meinen Lehrer begreife. Im Prinzip sehe ich ihn, wenn ich es aus der eigentlichen Wahrheit, aus der absoluten Sicht betrachte, sehe ich ihn permanent. Ja, jetzt sehe ich ihn gerade, jetzt in diesem Augenblick sehe ich ihn als eine Webcam, in die ich schaue und als einen Bildschirm und Menschen, die da auf diesem Bildschirm erscheinen. Das ist mein Lehrer. Das Universum selbst, Gott selbst, das Ganze, alles was ist, das ist mein Lehrer. Ja, und es ist immer mein Lehrer und ist immer noch mein Lehrer und wird immer mein Lehrer sein. Ja, das was ist, alles was ist. Und es gibt nichts anderes. Und das, dass dieser Lehrer, dieses Ganze, dieses Absolute als Form, als Menschenform erscheinen kann, ja, da hat es bei mir viele Lehrer gegeben und da habe ich jetzt keine Sehnsucht, irgendwen bestimmten wiederzusehen. Die meisten sind verstorben. Also Der letzte war ja, mit dem ich mich hingegeben habe, obwohl er das ja gar nicht mehr gelebt hat, war Osho. Also selbst den habe ich ja gar nicht gesehen, da bin ich zu spät gekommen. Ja, und dann war bei der beim Erwachen selbst ein Franzose dabei, der dann ein sehr guter Freund wurde, der Sato Babacan, heißt bürgerlich Charles Couturel, ist auch auf Facebook, und den habe ich nach 12 Jahren dann wieder gesehen, das war 2012, und das ist jetzt auch schon wieder 11 Jahre her. Ist jetzt keine große Sehnsucht, aber vor kurzem habe ich daran gedacht, ja, den möchte ich schon noch einmal eventuell sehen, aber das ist nicht so aus Verehrung dem Lehrer gegenüber, sondern aus tiefer Freundschaft, die daraus entstanden ist. Einfach Freundschaft. Ja, und dann hat es mein Guruji gegeben, da hatte ich schon den Wunsch, den wieder zu sehen, in Varanasi, der ist aber auch schon verstorben mittlerweile. Es sind nicht mehr viel übrig geblieben. Ja. Und falls du meine Geschichte kennst, kannst du ja noch fragen, ob du einen bestimmten Lehrer meinst, den ich vielleicht mal erwähnt habe. Weiß ich nicht. Aber so diese Sehnsucht, nee, die verspüre ich nicht, weil für mich war das Universum der eigentliche Lehrer. Gott selbst, das Ganze, alles was ist. Und hat verschiedene Formen, sind da benutzt worden. Und so sehe ich auch mich selbst als Lehrer. Ja, also ich habe da jetzt kein Bedürfnis, dass jene, die durch mich irgendwann erwacht sind, jetzt da mich da aufsuchen oder irgendwie anbieten oder irgend sowas. Ich bin froh, wenn die ihren Weg gehen und freue mich, wenn sie was gefunden haben und sich das dann weiter entfaltet. Und das ist auch nur durch mich geschehen, aber nicht von mir geschehen, ne, zum Beispiel. In Wirklichkeit passiert da gar nichts, wenn es passiert. Also da macht der Lehrer nichts. In Wirklichkeit ist der Apfel reif und der fällt dann vom Baum. Ja. Da passiert nichts. Also man bringt es schon selbst alles mit. Das habe ich x-mal gesehen und erfahren, wenn jemand erwacht ist. Da tue ich überhaupt nichts. Das ist das Beste, ich halte meinen Mund, höre zu, bestätige das, was derjenige eh schon weiß. Und der fühlt sich dann so angenommen, dass er sich fallen lassen kann. Und das ist alles das ganze Geheimnis. Ja, Namaste.
Michaela schreibt guten Abend an alle.
Hallo Michaela.
Und Jeanette Nicole schreibt, hallo Edgar. Bei der Meditation ist schnell der Frieden da. Nur in der Halsgegend fühlt es sich wie ein Knödel an. Ich beobachte das nur, aber auflösen tut es sich nicht. Hast du vielleicht einen Tipp?
Ja. Wahrheit sprechen. Ist die beste Reinigung. Ja, wir spielen so oft, es geht ja ums Halschakra, und das Halschakra ist Ausdruck. Ausdruck ist nicht nur Sprechen und Singen oder sowas, sondern Ausdruck ist natürlich auch Tanzen und Kunst und Malen und Musik und whatever, ja. Sich ausdrücken. Sogar Schreiben ist ein Ausdruck und ist auch Halschakra. Aber, und wenn man da Blockade spürt, gibt natürlich auch da wieder yogische Übungen in den verschiedenen yogischen Traditionen und anderen Traditionen gibt es da viel. Bei mir selber war der große Durchbruch an Meditation, das hat geheißen tibetisches Rebirthing. Ist jetzt schon, weiß ich nicht, 30 Jahre fast her. Und war eine tantrische Übung mit großes Ritual. Aber bei anderen habe ich das auch gehört, ist auch anders passiert, das ist wurscht, wie es passiert. Aber der eigentliche Effekt, der dann passiert und den man vorwegnehmen kann und wo man da das reinigen kann, ist Wahrheit sprechen. Wahrheit heißt deine Wahrheit, zu deiner Wahrheit stehen, nicht mitspielen. Nicht aus Freundlichkeit, um jemanden nicht zu verletzen, mitspielen und diese kleinen Lügen des Alltags, wo man nicht authentisch zu sich selbst ist, wo man sich verstellt, wo man ein freundliches Gesicht macht, obwohl einem gerade nicht nach Freundlichkeit ist, ja, wo man auf gut gelaunt macht, obwohl man schlecht drauf ist. Das Wichtigste ist authentisch sein und Wahrheit sprechen, es auch wirklich ausdrücken. Ja. Das darf dann am Anfang ruhig auch übertrieben sein, das darf ruhiger mal lauter auch sein, auch ein Nein darf dann lauter sein, ein Stopp darf lauter sein, wenn man was nicht möchte. Das ist auch ein Schritt, der Schritt, um das zu tun, was man will, und Wille ist eher so ein anderes Chakra jetzt, aber wurscht, ist mal zuerst zu wissen, was man nicht will, und das dann auch ausdrücken, ja, gegenüber anderen Menschen. Nicht mehr so mitspielen. Und das ist das, was da diesen Knopf macht, ja. Großteils. Und da kann man natürlich viel machen, dann auch mit Singen, ja, Mantra singen und so, das reinigt auch recht den Kehlkopf, ja. Solche Dinge würde ich da empfehlen. und dann wirklich was Inbrunst singen. Also echt, echt so, wie es sich für dich gut anfühlt. Ja? Ja. Egal, was andere denken. Es muss doch völlig egal werden, was andere denken. Ja. Zu dir stehen, Selbstliebe. Ja, Namaste.
Ein Teilnehmer schreibt, hallo lieber Edgar, ist eine Kieferverspannung ein Energiestau? Danke und alles Gute.
Hallo lieber Teilnehmer. Kieferverspannung ein Energiestau? Jein. Also es kann natürlich ein muskulärer Art sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, Verspannungen zu haben. Also ganz profane, menschliche, muskuläre, ja, sowas gibt's. Dann gibt's natürlich Energiestau auch. Das geht dann schon bis in die Zellen, also wo das wirklich da ein Trauma ist, das da passiert ist. Üblicherweise bietet sich beim Kiefer, wenn es ein Trauma ist, also wenn es ein Energiestau ist, bietet sich an, das Kiefer möglichst ins Zittern zu bringen. Ja. Zittern ist generell in unserer Gesellschaft so ein bisschen verbönt, so nach dem Motto, wenn man Angst zeigt, vor allem wenn man männlich ist, dann geht Zittern schon überhaupt nicht mehr. Und wenn man beobachtet, wie das Tiere machen, und da gibt es ja sogar Trauma-Release, TRE, glaube ich, heißt das, richtige Übungen dazu, wo man durch Zittern Traumen lösen kann. Weil wenn man beobachtet, Tiere machen das, wenn die irgendwas erleben, wo sie einen Schock haben, dann zittern sie kurz und dann ist das, der ganze Schock schon wieder rausgezittert und das war's. Aber wir erlauben uns dieses Zittern nicht in der Situation. Und so frisst sich die Energie fest und das kann man lösen, indem man bewusst wieder ins Zittern kommt. Ja, ist beim Kiefer natürlich ein bisschen schwerer. Ich meine, zum Beispiel Osho Kundalini-Meditation ist so eine Meditation, wo man ins Zittern kommt, aber eher von unten herauf, über die Beine, über das Knie, über das Becken und bis das da der Kiefer dazu zittert, ist meist die Meditation schon wieder vorbei. Aber es gibt halt andere Methoden auch, wo man einfach versucht, den Kiefer ins Zittern bringen. Also google am besten nach TRE, Trauma Release, ich weiß nicht, was das E dann heißt, Energy oder Übungen, aber das wäre Ü. Aber TRE heißt die Methode. So viel ich weiß. Und da gibt es ein Buch dazu mit ganz vielen schamanischen Übungen, die sind auch abgeschaut aus dem Schamanismus, wo man bestimmte Körperhaltungen einnimmt und da versucht, ins Zittern zu kommen. Mit Hilfe von Musik vielleicht. Auch Yoga ist nichts anderes. Also selbst Yoga-Techniken, Asanas, kann man super dazu benutzen, indem man in die Position geht und dann das Zittern zulässt. Auch das löst Traumata auf. Ja, und da kann ja ruhig den ganzen Körper mitnehmen. Es muss ja nicht gleich der Kiefer gezielt sein, weil Traumen hat man sowieso überall. Und dann lässt man einfach frei zittern, was auch immer sich frei zittern möchte. Und irgendwann kommt automatisch der Kiefer dazu, wenn seine Schicht dran ist, sozusagen. Also das wäre meine Empfehlung. Ja. Namaste.
Sandro schreibt dazu im Chat, dass es dazu auch eine App gibt.
Ah.
Zum Zittern.
Ah, wie heißt die? Vielleicht schreibt das rein, dann kann man es empfehlen. Aber vielleicht schreibt er später rein, dann kann man es dann.
TRE schreibt er.
TRE, ja, ja, genau.
Ja.
Ah, E, ja, aber habe ich eh gesagt, aber ich weiß nicht mehr, was das E heißt. Aber wurscht. Ich weiß nur Trauma, Release.
Und Exercise.
Exercise. Ich habe ja gewusst, Übungen. Ich hätte nur im Englischen bleiben müssen. Mir das Wort nicht eingefallen. Okay.
Ja, die Alexandra schreibt, lieber Edgar, kannst du bitte die Seele aus deiner Sicht erklären? Danke.
Krasse Frage. Danke. Aus meiner Sicht, okay. Sozusagen aus der absoluten Sicht ist so, dass es nur eine Seele gibt. Und das bist du, wer immer das jetzt auch hört. Es gibt ja nur dich. Und damit ist jeder gemeint. Ja. Und diese eine Seele, man kann es auch Gott nennen, man kann es Bewusstsein nennen, man kann es Universum nennen, man kann es Existenz nennen, man kann es Göttin nennen, weil es ist ja nicht männlich und hat da keinen weißen Rauschebart und schwebt da nicht auf einer Wolke. Sondern das ist alles, was erscheint. Dieser ganze Traum des Universums, der Traum träumt sich selbst. Und das ist die Seele selbst. Das ist die Seele. Ja, wir sind die Seele. Ich meine, meine erste Begegnung mit dem Konzept Seele war ein bisschen anders, aber auch nicht so schlecht, weil als ich ein Kind war, da habe ich irgendwann mitgekriegt, meine Oma ist ja immer am Friedhof gegangen, da hatte sie ihre zwei Männer. immer betrauert oder so und das Grab gepflegt. Und da habe ich mich dann auseinandergesetzt, ja, wo sind denn die dann? Und was ist denn, was passiert denn beim Tod? War ich ziemliches Kleinkind, also glaube ich noch vor dem Volksschulalter. Und sie hat mir gesagt, ja, der Körper, der wird da begraben, aber die Seele kommt in den Himmel. Ja, und dann hatte ich mir vorgestellt, dass die Seele irgendwas da drinnen ist, dass wenn ich oder der Körper oder wer auch immer stirbt, dass dann die Seele in den Himmel geht und der Körper wird eingegraben. Und dann habe ich mich gefragt, und was passiert mit mir? Und in Wirklichkeit habe ich da schon intuitiv begriffen, was die Seele ist, dass ich das bin. Ja, also nicht irgendeine Seele da in mir irgendwo hingeht, sondern ich die Seele bin. Zwar nicht das Ich und nicht das Ego in dem Sinn, aber das Ich bin Bewusstsein. Dieses Seinsbewusstsein selbst, dieses subtile Seinsbewusstsein, das ist die Seele, das, was du bist, was du innerlich bist, was du, wenn du die Augen schließt und einfach nur bei dir bleibst und dich nicht da drinnen irgendwo suchst, das macht man ja auch gern, habe ich auch gern gemacht, mit der Suche im Körper irgendwo. Und du bist ja eigentlich überall, also wirst dich gar nicht im Körper finden können. Ne? sondern das, was du, der das fragt, ja, aber der dahinter ist, also nicht der Frage in dem Sinn, wo er den Verstand benutzt, um die Frage zu fragen, weil man verwechselt sich dann oft mit dem Verstand und dann glaubt der Verstand, der ist vielleicht die Seele. Das stimmt nicht natürlich. Das ist ja nur, weil man sich selber mit dem Verstand verwechselt, aber man kann ihn benutzen. Aber der wirklich dieses innerste Ich, könnte schon sagen, Ich ist so ein Schimpfwort worden im spirituellen, aber ist fälschlicherweise, ja. Das Wort Jehova zum Beispiel im Judentum, für Gott, das heißt nichts anderes, das, was Moses gefunden hat, das heißt nichts anderes als ich bin, der ich bin. Ja. Das heißt, da ist auch dieses Ich bin drin, von dem ja auch Ramana sprach und so. Und da ist nichts anderes gemeint als dieses Seinsbewusstsein, was du bist. Dieses Gewahrsein, das sich darüber gewahr ist, dass da Gewahrsein ist. Das bist du und das ist die Seele. Und die ist eins. Absolut. In jedem von uns, der, die dasselbe Seelendings, Bums. Ja, der, die dasselbe Gott, Göttin, Bewusstsein, Existenz. Der, die dasselbe. In jedem von uns. Ja, ich bin du, du bist ich, wir sind alle eins. Ja, eine Seele. Das ist für mich die Seele.
Christopher schreibt nochmal zu der Frage vorhin, ob du dich nach einem Guru sehnst oder jemanden nochmal zu treffen. Du erwähntest mal einen Lehrer oder einen Menschen, der in einem Café in Indien erschienen ist.
Das ist der Franzose, ja, den ich vorher erwähnt habe. Sato Baba Sanchi bzw. Charles Couturel im bürgerlichen Namen. Findet man auf Facebook. Der wäre derjenige, der damals erschien und dabei war, als es passierte. Aber wie gesagt, ich sehe ihn eher als wirklich ganz tiefen Freund oder Seelenbruder oder so, so in die Richtung. Aber am Anfang habe ich ihn schon auch als Meister betrachtet. Am Anfang war das schon so. Er hat mich quasi auf der anderen Seite willkommen geheißen.
Christopher möchte wissen, wie entsteht Gedankenstille?
Das ist der Hintergrund von allem. Also die entsteht nicht, sondern die ist in Wirklichkeit immer da. Also die Stille ist immer da. Ich würde nicht sagen Gedankenstille, sondern die Stille ist unabhängig von Gedanken, die auch da sein können, immer da. Ja, die ist so das dahinterliegende, das der Urgrund. Und meist wird diese Stille überhört durch Gedankengeräusche. Damit hört man die Stille nicht. Also die Stille ist ja eigentlich hörbar, spürbar. Ja. Wenn sie da ist, ja, dann hört man die Stille regelrecht. Aber nicht als Ton in dem Sinn, obwohl Ton höre ich auch, das ist was anderes wieder der innere Ton. Und dieses wahrnehmbar, sobald die Gedanken weg sind, wird das wahrnehmbar. Ja. Aber wie jetzt, vielleicht meinst du das ja so, wie passiert es, dass die Gedanken weg sind? Ja. Das ist aus meiner Sicht so, das ist, man könnte fast sagen, die Gedanken sind weg, sondern der ganze Verstand ist dann still oder weg. Ja, kurz, der ist wie tot, ja, den gibt es dann gar nicht. So wie im Tiefschlaf. Im Tiefschlaf gibt es auch keinen Verstand. Also, dass der Verstand weg ist, das erleben wir jede Nacht im Tiefschlaf. Da ist der Verstand weg. Und da die meisten Menschen mit dem Verstand identifiziert sind, können sie sich daran nicht erinnern und glauben, dass sie auch selbst im Tiefschlaf weg sind. Ist ja logisch, wenn sie mit dem Verstand identifiziert sind und der Verstand ist weg, dann gehen sie auch weg quasi. Sind irgendwie wie bewusstlos. Aber in Wirklichkeit ist Bewusstsein immer mit dabei, unabhängig jetzt davon. Aber im Tiefschlaf wird das erfahren, einmal so eine Gedankenstille sozusagen. Und in Samadhi natürlich auch. Und später kann das auch im Alltag sein. Eigentlich ist der Normalzustand, unser Normalzustand kann sein, einfach die Stille. Und dann kann man dazu denken oder auch nicht. Wenn Spaß macht, denkt man. Oder Gedanken geschehen, je nachdem, welches Konzept man verwenden will. Und manchmal nicht. Wie das passiert, das kann ich nur von mir sagen, wie es bei mir passiert ist. Es war nicht so, dass ich das wollte oder gemacht habe oder irgendeine Technik gemacht hätte. Und dann war Stille da, sondern bei mir wurde das ausgeknipst einfach. Durch diesen, damals auch durch diesen Kundalini-Aufstieg, der auch passiert ist, ist gewesen, dass, wie die Kundalini dann den Kopfraum erreicht hat und den gefüllt hat, wurde der Verstand einfach ausgeknipst. Einfach ausgeknipst. Mitten im Denken. Ich, hochkommen, konnte nicht mehr weiterdenken. Ich hätte gern weitergedacht. Ich habe das geliebt. Ich habe Denken geliebt. Ich war identifiziert mit dem Verstand und war ein ganz starker Verstand. Darum habe ich, hat das halt ganz, war das fast nur schwierig, wenn man so einen krassen Verstand hat. Und ich hätte gern weitergedacht und wurde ausgeknipst. Einfach. Ja, Gott hat den Schalter betätigt, den Nichtschalter. Mitten beim Reden, als wäre jetzt ein Stromausfall. Zack, bumm, weg. Mitten im Satz. Mitten im Satz, den ich gedacht habe, konnte ich nicht weiterdenken. Da habe ich nichts dazu gemacht. Das war plötzlich da. Und dann war Staunen, als ich bemerkt habe, Moment, mich gibt's ja noch immer. Ich bin ja gar nicht der Verstand. Ich bin ja gar nicht der, der ich geglaubt habe, ja, zu sein. Ja, durch diese Identifikation mit dem Verstand und dem Körper und all das. Ich bin ja gar nicht dieses Menschenwesen. Regelrecht, ja, das ist ja auch verschwunden. Quasi. Und der Verstand eben auch. Und dann war Stille. Und dann lässt man sich immer wieder in diese Stille reinfallen und ist dann auch ein Prozess, der dauert dann Jahre. Ich glaube, das hat bei mir mindestens 1-2 Jahre gedauert, dass dann immer wieder der Verstand kommt. Und dann denkt der Verstand, was habe ich jetzt falsch gemacht? Dass plötzlich wieder der Verstand da ist und dann Denken da ist, denkt dann der Verstand und macht wieder seine eigenen Gedanken darüber, dass er ja eigentlich lieber weg wäre und denkt darüber nach, was habe ich letztes Mal richtig gemacht, dass es wieder verschwunden ist und es geht so eine Zeit lang hin und her, so wie mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem Ich und Nicht-Ich, ist dann mit Verstand und Nicht-Verstand. Mal ist er da, mal ist er weg und man glaubt, man hat selber über, der Verstand selber glaubt wieder, er hätte da Kontrolle drüber und will das analysieren, wie er weggeht und wie er nicht wiederkommt. Ja, das ist der Verstand selbst. Das ist pervers, aber so sind wir halt als Menschen. So ist halt der Verstand. Der möchte es verstehen und der möchte es ergründen, aber er hat keine Macht. Ja, und das verbrennt dann langsam und irgendwann ist es weg. Ja. Danke für die Frage. Geschieht dann quasi von selbst. Oder vom selbst.
Ja. Nara Simha schreibt, Hi Edgar. Was fällt dir zu häufig wiederkehrenden Magenschmerzen ein? Diese wirken oft wie lähmend auf den ganzen Körper und werden von einem Gefühl von zermürbender Ohnmacht begleitet. Ja. Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Ja, ja. Magen, da gibt's vieles. Also untersuchen würde ich mir natürlich auch schulmedizinisch da lassen. Es kann ja auch eine Gastritis oder sowas sein. Und da gibt's auch mehrere Formen von Gastritis. Eine ist zum Beispiel mit Bakterien, die wirklich viele haben und manche vertragen die und manche nicht. Bei manchen bricht da Gastritis aus. Und die kann man heilen, wenn es die von Gastritis ist. Das würde ich schon abklären auch. Ansonsten, auf energetischer Sicht, ist es das dritte Chakra, Solar Plexus. Ist für mich dort. Und da ist gestaute Wut, nicht gelebter Wille, ja, nicht ausgedrückte Energie, die sich daran staut, ja, dass man nicht Nein sagen kann oder sich Situationen hingibt, die, wo man vorher schon ganz leicht spürt, es muss nicht mal im Magen sein, intuitiv, das will ich jetzt nicht, aber man bleibt zu lange drin. Und dann fängt der Magen an, dagegen zu rebellieren sozusagen, weil man das, die Intuition halt nicht man kann sagen, befolgt hat oder diesem Gefühl nicht gefolgt ist, das gesagt hat, nein oder raus oder ich will das oder ich will das oder ich will das nicht. Also wo der Wille gestört ist und sich, es ist ja eigentlich nicht dein Wille, ja. Man glaubt ja immer, das sind immer diese Fragen, wie gibt es einen freien Willen und so, ne? Es ist ja nicht unser Wille, das ist ja Gottes Wille. Der Wille selbst ist ja schon gegeben, ne? Und wenn dieser Wille dann aber irgendwie blockiert ist und nicht frei gelebt wird, dann kann das auf den Magen gehen, ne? Oder bestimmte Ereignisse, emotionale Ereignisse nicht verarbeitet wurden oder nicht ausgedrückt wurden, wenn man nicht einen natürlichen, ich will nicht einmal sagen Wut oder Zorn, sondern einen natürlichen Ärger in dem Moment ausdrückt, wo er passiert oder zumindest spürt, ja, wo er passiert und wahrnimmt. Aber besser ist da am Anfang vor allem nur ausdrücken und am Ende auch. wenn man das nicht macht, staut sich das dann. Ja, und dann kommt es auf eine destruktive Art und Weise raus, nicht? Wo man einfach nur sagt, stopp oder nein oder irgendwas. Und dann muss man plötzlich lauter werden oder whatever. Und da man das wieder gesellschaftlich nicht darf, staut es sich noch mehr, weil man immer mehr zurückhält und immer mehr. Und da helfen dann nur irgendwelche Therapien, körperorientierte Katharsistherapien, Urschreitherapie oder man geht in den Wald schreien oder im Auto, ist auch gut, im Autofenster zu und schreien. Man kann auch unter Wasser schreien oder einfach zu Hause im Bett und Polster drüber oder das raus prügeln, ja, dazu gibt es ja osho-dynamische Meditation und da viele Übungen aus der reichen Körperarbeit, das sind alles Dinge, die man googeln kann, empfehle ich auch, das klärt dieses dritte Chakra, den Solarplexus und diese Willensenergie, ja, einfach das Rausbringen da aus dem System, was sich da so lange aufgestaut hat, wo man sich klein gemacht hat, wo man nicht zu sich gestanden ist, wo man die Selbstliebe nicht gelebt hat und wo man sich unterworfen hat, sozusagen. Das sind die Themen, die damit verbunden sind. Also ist dann etwas Therapeutisches, könnte man fast sagen. Eher therapeutisch als spirituell. Da setzen die Therapien die meisten an. Also vor allem körperorientierte Therapien, Atemtherapien. Oder eben die osho-dynamische ist auch gut. Aber eine, wo man schreien kann. Also nur so in der Luft herum geht auch. Aber schreien ist besser. Ja. Namaste.
Sangeeta schreibt, oh, wie herrlich, wenn du über den Verstand sprichst.
Freut mich. Danke für das Feedback, Sangeeta. Danke.
Und Christopher schreibt, in mir gibt es neben all den schönen Erlebnissen immer noch ein sehr dunkles Gefühl. Wie kann ich damit umgehen?
Fühlen auch da. Das Gefühl, jedes Gefühl steckt das schon im Wort. Gefühl doch endlich, ne? Gefühl. Geh fühlen. Los, geh fühlen. Also auch das will gefühlt werden, dieses Gefühl. Auch das dunkle Gefühl fühlen, damit sein, wahrnehmen, atmen, fühlen. Es gar nicht weghaben wollen. Oft sind es Schatten zum Beispiel, drum noch das Wort dunkel vielleicht, ne? Aber Schatten ist immer meistens etwas, was man vielleicht auch auf andere projiziert. Aber Schatten ist immer das, was man bei sich selbst nicht annehmen möchte, was man bewertet. Und meistens bewertet man es dann stellvertretend im Außen irgendwo. Und das gilt es anzuschauen, anzunehmen, sich selbst annehmen. Auch die Bewertungen annehmen, da ist ja nichts verkehrt. Auch das Bewerten zu bewerten ist auch eine Bewertung. Also alles annehmen, was ist, auch dieses scheinbar Dunkle. Es fühlen, ganz fühlen, im Körper, möglichst im Körper fühlen. Jetzt wären wir jetzt zum Beispiel zu zweit oder irgend so, oder in einem Real-Life-Satz haben wir jetzt wahrscheinlich dich auffordern, das direkt jetzt zu fühlen. Also wenn du es jetzt gerade da hast oder dir herholen kannst, dann fühl. Auch wenn wir jetzt dann eine andere Frage nehmen, bleib dort und fühl dieses Gefühl und schau, was passiert. Und wenn was passiert, kannst du dich ja gleich unmittelbar dann als nächstes wieder melden. Also die Einladung ist da. Weil der Space ist ja da. Ja. Ich bin ja nicht jetzt nur der da sitzt und bla bla macht, also Edgar, sondern ich bin quasi überall. Ich bin auch bei dir, okay? Also wo du jetzt sitzt. In dir. Also ich bin auch bei dir, wenn ich jetzt eine andere Frage beantworte. Und das ist jetzt die Einladung, dass du das fühlen kannst. In dir wahrnehmen und dort bleiben. Inatmen. Spüren. Weil ich bin du. Ich bin immer bei dir. Ja. Die Einladung steht.
Waldemar schreibt, sind negative Gefühle nicht selbst ein Teil des Verstandes? Und wenn es ein Teil des Verstandes ist, ist es nicht ein Teil des Bewusstseins? Somit gibt es doch aus absoluter Sicht nichts Negatives, oder?
Die letzte Schlussfolgerung ist nicht schlecht. Die anderen, nö. Also Gefühle siedle ich nicht beim Verstand an. Der Verstand ist der, der das Etikett drüber gibt. Ja, da haben wir irgendwo ein Gefühl, einfach ein Gefühl, was man spürt. Ich unterscheide zum Beispiel, oder früher habe ich unterschieden, zwischen Gefühl und Emotion, also das, was im Verstand passiert, diese scheinbaren Gefühle, die aber gar keine Gefühle sind, sondern was sich der Verstand einredet oder bewertet, das sind, habe ich damals Emotionen genannt, und manche Traditionen machen das so, dass das Emotions nennen und das andere nennen es Feelings. Und Feelings sind Dinge, die wirklich im Körper geschehen und gespürt werden, ja, als körperliche Wahrnehmungen, energetische Wahrnehmungen. Und Emotions sind manchmal, nennen die eine bestimmte Gruppe von Therapeuten auch, die im Geist, im Verstand passieren. Das mache ich aber nicht mehr so, weil allein schon im Wort Emotion, nichts anderes als Energy Motion, also Bewegung von Energie drinnen steckt. Emotion, Energy Motion, Emotion. Und darum ist für mich mittlerweile drinnen dieses, verwende ich das Wort Emotion eher auch für Gefühl. Und ein Gefühl ist etwas, was du wirklich fühlst in dir. Ja, wie ein Schmerz, den fühlst du ja genauso. Das ist ja nicht im Verstand. Der Verstand ist aber der, der es bewertet, der dann ein Etikett drauf pickt. Ja, weil vorher ist es einfach nur energetische Wahrnehmung. Die kann man jetzt da mögen oder nicht mögen. Und wenn man es nicht mag, klebt man irgendein Etikett drauf aus der negativen Kiste, wie Angst oder Wut oder Traurigkeit und solche Dinge, was man weghaben möchte, ne? Und wenn die was sich gut anfühlen, dann klebt man dann drauf Freude und Liebe oder Lust, ja, solche Sachen, weil man es ja gern wiederhaben möchte. Das macht der Verstand, ja, dieses Etikett draufkleben. Und genauso ist er mit Angst, ja, egal welches Gefühl, ist eigentlich nur, jedes Gefühl ist einfach nur eine energetische Wahrnehmung letztlich. Und es ist nur der bewertende Verstand, der das dann die Guten und die Schlechten einteilt. Und das ist das Problem, weil die Guten, die will man eh haben, aber die Schlechten nicht. Aber gerade darum werden die Schlechten eher bleiben, weil die wollen ja auch gefühlt werden. Die gehen ja erst weg, wenn du es fühlst. Die kommen ja zu dir, damit du sie fühlst. Und wenn du sie ganz gefühlt hast, dann kann da quasi Gott, Existenz, wer auch immer, ja, du selbst auf einer höheren Ebene, ein anderes Gefühl schicken als nächste Erfahrung. Ja, aber es will immer das Gefühl gefühlt werden, das jetzt gerade da ist. Und also das geschieht nicht im Verstand, sondern Verstand als Werte. Das Zweite, was du gesagt hast, Verstand also Bewusstsein, das stimmt auch nicht. Der Verstand ist etwas, das kann man jetzt, manche lokalisieren es im Gehirn, so individuell so ein bisschen, der Denker. Ne? Ich kenne auch den Maha-Mind, also es gibt den kleinen Mind, das ist der individuelle Mind, und der Maha-Mind, der große Mind. Buddhismus schreibt man dann das M groß. Das ist der eine Mind, der uns alle durchströmt, da kann man sich vorstellen, wenn man es christlich haben will, den Heiligen Geist, der uns alle durchströmt, sozusagen. Und das ist der große Mind, ja, das, wo die Gedanken geschehen, die gar nicht unsere sind, sondern die eigentlich auch zu uns kommen und durch uns durchschweben können, sozusagen, wenn man das Konzept so sehen möchte. Und das ist aber nicht Bewusstsein, ja, das ist, sondern das ist eben Verstand, das sind Gedanken. Bewusstsein ist was anderes. Ich verwende das Wort Bewusstsein, obwohl da das Wort Wissen drinnen steckt. Und Wissen hat natürlich wieder was mit formulierten Gedanken zu tun. Aber trotzdem verwende ich das Wort Bewusstsein eigentlich für das, was Gewahrsein ist. Ja, also das, was du bist als Bewusstsein, dass du bewusst bist. Nicht worüber du bewusst bist, das ist eher der Verstand, ja, sondern dass du bewusst bist, dass du bewusst bist, dass du die Augen aufmachst, dass du nicht bewusstlos bist. Das ist das Gegenteil von Bewusstsein. Ja, das kann man sagen, bist du jetzt bewusst, also hast du gerade Bewusstsein, bist du bei Bewusstsein, ja, da steckt ja das Wort Sein drin und das ist so wichtig. Oder bist du bewusstlos, ja, und bist weg, ja, und wenn du da bist, wenn du Präsenz bist, dann dieses Bewusstsein hat nichts mit dem Verstand zu tun. Das ist ja der Irrtum, dass dieses Bewusstsein sich meist für den Verstand hält. Und wenn dann der Verstand ausgeknipst wird und weg ist und du bemerkst, Bewusstsein ist noch immer da, du bist noch immer da, du bist noch immer hier, du bist noch immer präsent, du bist noch immer wach, ja, darum auch das Wort erwachen, ja, weil der erwacht ja etwas, was normal mit dem Verstand immer schlafen gegangen ist, das bleibt dann plötzlich wach. Ja? Auch wenn der Verstand weg ist. Und das ist Bewusstsein. Osho hat es halt getrennt, zum Beispiel die Wörter Consciousness und Awareness. Das habe ich ja geliebt. Also mit Consciousness hat er Bewusstsein gemeint, aber ein Bewusstsein, was schon ein bisschen so in Richtung Verstand geht, also sich ja identifiziert dann meist mit Verstand. Und Awareness war dieses reine Gewahrsein. Ja? Also das ist so ein feiner Unterschied, der ein bisschen fließend ist. Aber wo ich da vollkommen recht gebe, dass aus der absoluten Sicht gibt es kein richtig und kein falsch, da gibt es kein gut und kein schlecht, was Gefühle betrifft. Da ist das alles total okay, absolut okay und gewünscht. Im Gegenteil, auch die sogenannten schlechten Gefühle wollen gefühlt werden. Und irgendwann entdeckt man, dass auch da mittendrin reine Energie ist. Und Traurigkeit ist was wunderschön Befreiendes, wenn man weint und wenn man das im Herzen spürt. Die Traurigkeit spürt man im Herz. Das ist so befreiend, so reinigend, wenn man da einmal so richtig weint und den einmal so richtig spürt. Und selbst Wut, das ist so befreiend, wenn man zu, was weiß ich, so einer Urschreitherapie und einmal alles raufschreit. Das sind ja eigentlich, das ist dann, das, wenn das einmal draußen ist, dieses negative Aufgestaute, ist das reine Kraft, reine Willenskraft und Macht, die wir haben, ja, als Menschen, zum Beispiel Nein sagen zu können, zu irgendetwas oder etwas zu realisieren und umzusetzen. Das ist diese Kraft, die eigentlich hinter der Wut steckt. Ja, also das hat ja alles auch eine positive Form und Angst genauso. Angst ist eigentlich nur ein Label, wenn wir Angst vor dem Tod vielleicht haben, wenn da die Energie aufsteigt und wir merken, der Verstand merkt, oh, jetzt könnte ich ausgeknipst werden. Dann hat er vorher Angst zu sterben, obwohl er eh jede Nacht stirbt im Tiefschlaf, aber trotzdem hat er dann Angst zu sterben, nicht? Und will das weghaben vielleicht, weil diese Angst unangenehm ist. Ne? Aber die Angst ist selbst eine der befreiendsten Energien, was es gibt. Wenn man sie wirklich da sein lässt und den Körper durchspülen lässt. Also ja, hast vollkommen recht am Ende. Da gibt's kein richtig und kein falsch. Danke.
Christopher schreibt, ich habe es abgefühlt. Mein Vater hat mich als Sohn abgelehnt. Das habe ich gefühlt. Mich hat es lange bedrückt, dass mein Vater mich abgelehnt hat, wie ich bin. Das war ein lebenslanges Grauen.
Oh, das heißt, da ist keine Frage dabei, nehme ich jetzt an. Aber, ja, krass. Aber vielleicht ein Hinweis, wie andere auch, und du wirst das eh schon wissen, wenn du da durch bist, da ging es nicht um dich in dem Sinn. Ne? Das ist das Business deines Vaters. Also Business im Sinne des Business. Er hat dich abgelehnt. Das war sein Problem, nicht deins. Ja. Aber gut.
Linus schreibt, danke. Ich glaube, sobald die Energie eine sexuelle oder aggressive Qualität bekommt, beziehungsweise irgendwie eine Mischung aus beidem, bekommt irgendetwas in mir zu viel. Und es weicht dann eher aus in Richtung Angst.
Was war da als erste sexuelle und was war das zweite dazu?
Aggressiver?
Aggressiv.
Ja.
Ah. Ah, ja, okay. Also rein sexuell ohne Aggressivität ist eigentlich eher okay, weil das ist fast eine ähnliche Energie wie Angst von der Qualität, die sie in sich trägt, was Transformationsmöglichkeiten betrifft. Ja, sexuelle Energie im Tantra wird das benutzt. Und Angst ist da recht ähnlich, ja. Auch das gleicht sich, ja. Und dadurch gibt es auch. Und darum ist es recht natürlich, dass das bei dir dann recht ähnlich gelagert ist und aus dem dann Angst wird. Aber in Verbindung mit Aggressivität natürlich, ist das natürlich eine andere Sache. Das ist sowieso abzulehnen und da liegt es an dir. Ja, im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten. Wenn es nicht gerade bedrohend ist, dann kannst du ins Spüren gehen und diese Angst wahrnehmen und einfach spüren. Wenn es aber bedrohend ist, also du einer Situation ausgesetzt bist, dann musst du da wirklich lernen, Stopp zu sagen und Nein zu sagen und für dich einzustehen und dann zu merken, was sind die Muster, die dich überhaupt in so eine Situation bringen und das frühmöglichst zu stoppen und da gar nicht erst reinzugehen. Weil das ja etwas ist, was du nicht möchtest und was auch ungesund ist und was man sich nicht antun muss. Also da gebe ich dir vollkommen recht, das muss man von vornherein nicht erdulden, ne, sozusagen. Und da rechtzeitig Nein sagen. Und wenn man sowas wahrnimmt, dann, ja, wenn es nicht dich persönlich betrifft und du nimmst es nur wahr und es passiert nur in deinem quasi Geist oder Verstand, dass sich so eine Vorstellung formt, das könnte jetzt das sein, obwohl gar nichts ist, da würde ich dann empfehlen, ins Spüren zu gehen und wirklich diese Angst voll und ganz spüren. Es können alte Traumata sein von alten Erfahrungen, die da dann ausgelöst werden und getriggert werden. Ja, es ist eigentlich auch wieder ein therapeutisches Thema. Das war quasi ein Satzhang, in dem es entsprengt. Also da würde ich wirklich empfehlen, das tiefer anzuschauen. Ja, mit Hilfe von Körpertherapien, mit Hilfe von Traumatherapeuten und solchen Dingen. Das wäre da gut. Weil das dann eine Begleitung ist. Auch dann ist gut, natürlich die Angst da sein zu lassen und mit ihr zu sein. Ein guter Traumatherapeut macht es dann auch. Aber das ist dann wie ein Tor, wo man dann tiefer reingehen kann und das Ganze befreien kann und heilen kann. Wo diese Energie freigesetzt werden kann. Und der dich dann auffangen kann. Und das ist ja wichtig. Ja.
Ein Teilnehmer fragt, ist die starke Energie, die im Körper und um ihn herum zirkuliert, eine Körperempfindung oder ein Gefühl, Emotion? Kann das nicht unterscheiden. Danke, lieber Edgar.
Du musst das nicht unterscheiden. Ich würde es gar nicht unterscheiden wollen. Ja? Es geht ums Fühlen, ob das jetzt da ein Gefühl ist. Natürlich ist ein Gefühl auch. Du fühlst da etwas. Ja? Aber was löst jetzt das Gefühl aus? Ne? Wenn jetzt jemand da, ich habe da jetzt keine Nadel, muss ich jetzt, ich nehme jetzt das. Wenn da jetzt da reinstechen wird, wenn da jetzt eine Nadel wäre, ich fühle da einen Schmerz. Ja? Aber ich könnte auch sagen, ich fühle da eine Nadel. Oder in dem Fall ist es ein spitzes Kabel. Ja, was ist jetzt was? Es ist eigentlich völlig wurscht, wenn du die Hand auf deiner Herdplatte, auf der Herdplatte hast und die ist heiß, dann geht es darum, die Hand wegzunehmen. Und da geht es nicht darum, ob du jetzt die Herdplatte gespürt hast oder einen Schmerz gespürt hast, sondern es geht darum, was machst du daraus? Und jetzt bei anderen Sachen kann man wirklich ins Fühlen gehen, um einfach das Gefühl voll und ganz wahrzunehmen. Und woher das kommt, das würde ich da gar nicht erst unterscheiden. Und das geht's nicht. Die Sachen, die kommen und Gefühle auslösen, die kommen oft genau aus dem Grund, weil diese Gefühle ausgelöst werden sollen. Ja, die suchen wir regelrecht auf unterbewusste Art und Weise. Also die Trigger im Außen, auch andere Menschen etc., die bestimmte Gefühle in einem auslösen. Das sucht man mehr oder weniger, um dieses Gefühl wieder zu fühlen, weil es vielleicht ein altes Trauma war, das immer wieder getriggert werden will, bis wir es wirklich irgendwann in einer Totalität fühlen, die dann so total ist, dass es dann wirklich gefühlt wurde und damit integriert wurde und dann gehen kann. Oder es geht ja nicht wirklich, sondern es löst sich dann in dir auf sozusagen und wird dann integriert. Und um das geht's. Und das Universum schickt einen immer wieder. Das ist wie eine große Familienaufstellung, kann man sich vorstellen, das ganze Leben. Und diese Trigger, die da sind, die sind nicht nur aus deinem Leben, die sind aus dem Leben deiner Ahnen, die in den Zellen gespeichert sind, die in der DNA gespeichert sind. Mittlerweile weiß man das, dass auch Traumata in der DNA gespeichert werden und weitergegeben werden. Also das ist das, was da, und damit kommt man dann in Situationen oder man sucht sie unbewusst regelrecht oder kreiert sie, wenn man das jetzt so sagen will, damit man das Gefühl wieder fühlen kann. Und es will gefühlt werden und gefühlt und gefühlt. Und solange es nicht in einer Totalität gefühlt wurde, kommt es immer wieder. So ist dieses Spiel. Also es ist völlig egal, das zu unterscheiden, was ist was, sondern es geht ums Fühlen. Ja? Da ist wurscht, ob ich jetzt da eine heiße Herdplatte fühle oder ich fühle den Schmerz. Es geht ums Fühlen. Ja, und in dem Fall geht es ja darum, dass man die Hand hebt, aber wurscht. Es geht nicht um den Auslöser. Und es geht auch nicht darum, den Auslöser zu beseitigen, weil der kommt dann von einer anderen Ebene, ja, von einer anderen Seite, ne, wieder. Ja. Den jagt man bei der Tür raus und beim Fenster kommt er wieder rein in Form von einem anderen Menschen oder etc., der aber auch wieder das gleiche triggert. Ne. Und da sagt man dann, man hätte Muster und so. Nee, es sind nicht nur die Muster, sondern es will irgendwann einfach komplett gefüllt werden. Und dann ist es integriert. Ja. Und das geht's hier, um diese Erfahrungen. Also letztlich geht es sogar um die Emotionen, mehr als um die Geschichten, die zu diesen Emotionen führen und zu diesen Gefühlen führen. Ja.
Nach Asimha schreibt, mit Ausdruck von Wut und Körpertherapie habe ich relativ viel Erfahrung. Ausdruck und mehr noch Wahrnehmung von Wille ist eher der Schwerpunkt. Das einzig klare Ziel ist Moksha.
Ja, da willst du ja wissen. Ja, darf ja sein. Aber das Problem ist natürlich, dass das als Ziel leider denkbar ungeeignet ist, weil man es nicht machen kann. Ja. Da ist schon am Schluss, ich habe vorher gesagt, am Schluss gibt man den Weg hin, den ganzen Weg. Man setzt sich dann mehr oder weniger in Gottes Wartezimmer und sieht eine Nummer, bis dass man aufgerufen wird. Und vielleicht wird man nie aufgerufen. Das ist dann Gnade. Ja. Oft ist dann so, wenn man aufsteht und dann rausgeht aus dem Wartezimmer, weil es dann reicht, dass man so lange wartet, dass dann vielleicht die Gnade passiert. Aber die, die das machen, damit dann die Gnade passiert, da passiert sie dann wieder nicht. Also es ist ein blödes Spiel, ne? Da kann man echt nichts machen. Also Moksha als Ziel. Aber ich verstehe dich. Warum nicht?
Linus schreibt nochmal zur Erklärung zu diesen Qualitäten von der Sexualität und der Aggressivität. Ich meinte, wenn die Qualität in mir so eine Qualität bekommt.
Ah, oh, pardon. Okay. Und das macht dir Angst. Okay. I see. Okay. Jetzt weiß ich natürlich die Ursprungsfrage nicht mehr. Aber wahrscheinlich geht es da darum, irgendwas weghaben zu wollen. Entweder die Aggressivität in der Sexualität, die nicht abzulehnen in sich selbst, oder die Angst, die dann eben dadurch entsteht, kann ich auch verstehen. Ist halt eine Bewertungsgeschichte, ne? Es ist eine Schattengeschichte. Da geht es um diesen Schatten, ne? Aggressivität in der Sexualität. Das kann natürlich auch eine Vorliebe sein. Es kann natürlich auch ausgelöst sein durch ein Trauma. Ich will das jetzt gar nicht den richtigen falsch werten. Man muss ja bedenken, muss man sich einmal vorstellen, welche Ahnen wir hatten. Wir hatten so viele, zum Beispiel weibliche Ahnen in unserer ganzen Kette an weiblichen Vorfahren. Nämlich viele, die sexuelle Gewalt erfahren haben, zum Beispiel auch Vergewaltigung oder so. Und dann hatten wir aber genauso viele männliche Ahnen, die genau das gemacht haben als Täter. Muss man sich alles vorstellen, das schleppt man alles in uns rum. Ja, das muss nicht einmal aus dem eigenen kommen. Auf der anderen Seite kann auch da Ausleben nicht schlecht sein, wenn du wie jemanden findest, der dann der Gegenpol ist. Das wäre dann so eine SM-Geschichte. Habe ich jetzt da selber keine so große Erfahrung damit, war nie so mein Thema. Aber ich will nicht per se irgendwas verurteilen, weil es kann ja auch sein, dass man daraus ein Spiel machen kann und dass sich zwei finden, wo der eine das will und der andere will das. Und man ergänzt sich perfekt, wenn das beide wollen. Ja, kann man das schon auch machen. Also das kann man auch lustvoll, wenn du da Lust empfindest, eine verlustvolle, nicht verletzende, nicht unterwerfende, also nicht gegen den Willen eines anderen gerichtete Art und Weise leben, oder dich erschüttert es so, dass du Therapie machst, das wäre auch möglich, und das tiefer anschaust, wo das herkommt. Das ist dann eine Schattentherapie, mehr oder weniger, wo man sich das anschaut, wo das herkommt. Das muss ja irgendwo einmal reinkommen sein ins System. Und da bist ja nicht du schuld. Ja, jetzt hat man jetzt selber Schuldgefühle. Oh Gott, ich spüre da den Wunsch, Aggressivität mit Sexualität zu verbinden oder so. Und hat dann vielleicht, und das erschüttert einen, dann hat man Angst vor sich selbst und kriegt regelrecht Schuldgefühle. Aber da bist ja nicht du schuld. Ja, das muss irgendwie reinkommen ins System. Und dann muss man schauen, welche Möglichkeiten hat man zu entdecken, wie man es wieder rauskriegt. Also, entweder geht es darum zu wissen, wie es reinkommt, dann wäre normale Therapie eher so gut und psychoanalytisch. Oder es geht darum, das Ganze rauskriegen, dann sind Körpertherapien gut, Traumatherapien, wirklich körperorientierte Therapien, die mit viel Sauerstoff atmen, also mit viel Sauerstoff arbeiten durchs Atmen und so, und da dann das freigesetzt wird, was da einmal reinkommen ist. Das wäre mein Ansatz. Oder du lebst das einfach nur und findest wen, dem da das taugt. Ja, kann ja auch sein. Ja, wenn man sich da ergänzt. Ich würde das jetzt nicht per se bewerten. Jo.
Strange Bob möchte wissen, sind Leute durch dich aufgewacht?
Es ist jetzt fast eine Fangfrage, weil das Wort Leute drinnen ist. Ein Mensch, aber ich weiß, was gemeint ist. Ja, natürlich ist das passiert, mehrfach. Aber das, was wirklich erwacht, ist immer das Universum selbst. Erwacht zu sich selbst. Das erwacht. Ja, oder Gott erwacht in einem oder so. Oder Bewusstsein erwacht in einem. Aber der, der erwachen will, der erwacht nie. Ja, der ist der, der schlafen geht dann. Oder der stirbt, muss man eher sagen. Also geht er nicht schlafen, weil er ist gar nicht mehr vorhanden dann. Er war eigentlich nie vorhanden. Es war ein Irrtum. Das war ein Irrtum, eine Verwechslung, dass man geglaubt hat, jemand zu sein. Eben ein Leute. Ja, eine Person. Und der erwacht natürlich sowieso nie, sondern der stirbt beim Erwachen. Aber dieses Phänomen, dass Menschen quasi eine Erwachenserfahrung hatten, die ist passiert. Sogar online, sogar per Skype und so. Aber auch in Natura. Auch in Tantra-Seminar. Und witzigerweise. Und vor allem da, wenn jemand irgendeine Übung abgelehnt hat, da ist einer dann raus und so, weil ihn das so getriggert hat und dann kommt er eine Stunde später erwacht zurück. Das ist passiert. Das war eines der krassesten Sachen. Er hat sich dann draußen irgendwie wieder im Wald und dann kommt er eine Stunde später auf ein völlig neuer Mensch da rein. Auch solche Sachen sind passiert. Also auf verschiedenste Arten und Weisen.
Karin Anna schreibt, lieber Edgar, kennst du die 5 biologischen Naturgesetze, die ontogenetischen Sonderprogramme? Sie erklären sämtliche Krankheiten, gleich Heilungsverläufe. Bestes Buch dazu von Björn Eibel vielleicht.
Okay, danke für die Werbedurchsage. Nee, war ist schon okay. Also gern, wer sich dafür interessiert, nochmal anhören und googeln oder whatever. Aber ich kenne das nicht. Nee. Ja, wenn es was Gutes ist, ja, muss jeder für sich schauen. Klingt sicher nicht so schlecht, einmal so per se. Ich glaube, gehört habe ich es schon mal von irgendwelchen 5 biologischen Weisheiten. Oder waren es 6 oder 7? Nee, 5, wahrscheinlich. Oder so. Passt schon.
Lina schreibt, vielleicht war aggressiv das falsche Wort. Eher eben ein sehr starkes Verlangen. Eben dieses Naturgewalt von Sexualität. Sehe es aber auch nicht ganz klar, was dann zu Angst führt.
Ah, kommen wir der Sache ja immer näher, ne? Ja, diese Urgewalt, die in der Sexualität ist, das ist ja Kundalini. Ja, also die Lebensenergie zeigt sich, also Kundalini zeigt sich in jedem, das ist ja so ein Wort, wo man glaubt, das ist irgendwas Indisches, aber es ist einfach nur ein anderes Wort, letztlich für Lebensenergie einerseits, die dann erwachen kann in einem und jeder spürt sie durch Sexualität, weil die meisten spüren ja Lebensenergie nicht, obwohl sie sie sind. Wir sind ja auch alle Kundalini, das kommt nur dazu. Und in der Sexualität spürt man es halt, spürt es fast jeder Mensch. Ja, aber wenn sie dann aufsteigt, kann sie auf verschiedenen Arten gespürt werden, bekommt verschiedene Etiketten. Sie ist auch jede Emotion, jedes Gefühl. Sie ist die Wut, sie ist die Lust, sie ist die Liebe, sie ist die Freude. All das ist diese Energie. Und das, diese Urgewalt der Sexualität ist genau deshalb so eine Urgewalt, weil sie diese Energie befreien kann. Und das ist eine Urgewalt, weil die kann uns eben ausknipsen und dann kann das übrig bleiben, was wir wirklich sind. Das ist das Wesen dieser Energie. Und das die andere Seite ist, dass dieses, wenn sie uns ausknipst, quasi in Wirklichkeit den Verstand ausknipst und dieses Ich Bin übrig bleibt, und wenn sich diese Energie dann mit diesem Ich Bin da oben, mit dem Bewusstsein, mit dem Gewahrsein vereint, ja, dann geschieht ja diese Verschmelzung, die dann dazu führt, dass man erkennt, dass man immer schon eins war mit allem, was ist, mit dem ganzen Universum und dass diese Energie in Wirklichkeit das die zweite Hälfte war. Ja, das ist diese Vereinigung von Shiva und Shakti. Shiva wird da dieses Bewusstsein genannt, Shakti diese Energie eben, die sich als sexuelle Energie zeigen kann. Und in Wirklichkeit in der Vereinigung ist es wie eine Vereinigung, als hätten zwei halbe Ichs, die jetzt ganz geworden sind. Ja, das ist eine mystische Hochzeit, nennt man das auch, oder kosmische Hochzeit, oder alchemische Hochzeit früher, die in einem selbst geschieht. Ja, wo sich Bewusstsein mit Unterbewusstsein, Shiva mit Shakti, Bewusstsein mit Energie vereint und dann erkennt, dass es schon immer eins war. Ja, und das sind wie zwei halbe Ichs, die zusammen wachsen quasi. Aber dann erkennen, sie waren gar nicht getrennt. Ja, das ist diese mystische Hochzeit, die da in einem geschehen kann. Ja, und das ist diese Urgewalt, das ist diese Urgewalt und die zeigt sich ganz besonders in der Sexualität. Also gerade da kann sie voll benutzt werden. Vor allem dann, wenn man sie nicht unten raus haben will, so quasi nicht weg, 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 schnell ein Orgasmus, damit es weggeht. Könnte ja zu viel werden und so, ne? Sondern indem man es dann wirklich aufsteigen lässt. Ja, und da kommt es dann als Urgewalt. Und da hat es dann die Gewalt, wirklich alle Blockaden und alles wegzureißen, regelrecht und zu durchbrechen. Und sich dann wirklich mit dem Bewusstsein zu vereinigen. Und dann, das ist das eben, was die, das was Erleuchtung letztlich ist. Weil der Körper mitgenommen wird, weil diese Energie ja Licht ist in dem Sinn. Ja? Und dann wirklich da die Erfahrung gemacht wird, dass das nicht nur um ein menschliches Wesen geht, sondern um den Kosmos selbst, der da immer wieder zu sich selbst erwacht. Der ganze Kosmos. Und der Kosmos ist auch nichts anderes als diese Energie, diese Urgewalt, der ganze Kosmos, alle Sterne, alle Galaxien, alles zusammen ist diese Energie. Das ist diese Energie, da ist keine Trennung, das ist diese Energie. Materie, alles da, ja, das Mikrofon ist diese Energie. Alles ist diese Energie. Halt in manifestierter Form als Materie, aber das weiß man seit Einstein, dass Energie und Materie mehr oder weniger ein und dasselbe ist. Ja. Ich würde sagen, Materie ist wie eine Art festgefrorene Energie. Aber ist auch Energie, ist auch Shakti, all das, ja. Und gleichzeitig ist es auch Bewusstsein, ja, das sich selbst hier erträumt, als Materie, als Universum, als Kosmos. Ja. Und dann davon träumt, dass irgendwo in einem so Menschlein halt so ein Erwachen passiert. Ist ja auch erträumt, ist alles erträumt. Es lässt sich nichts Besonderes, es ist irgendwo ein Punkt in der Biografie, sonst nichts. Das, was wir wirklich sind, sind wir vorher auch schon. Kommt nichts dazu. Es fällt nur was weg. Irgendein Irrtum fällt weg. Dass man glaubt, man ist nur so ein Menschlein. Das fällt weg. Und dann nimmt man aber genau dieses Menschsein und Menschleinsein wieder voll und ganz an, weil man erkennt, ah, das ist ja eigentlich gegangen, dass wir diese Erfahrung machen, wie es ist, ein Menschlein zu sein. Ja. Mit all den Emotionen, mit all den Fehlern, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Themen, die es mit sich bringt, Mensch zu sein, mit allen Schatten, all das will erfahren werden von Bewusstsein. Ja, also von dir, wer immer du bist. Weil du bist das eine. Und die Mindesten weißt du das, ob du es weißt oder nicht. Jo. Die Frage weiß ich jetzt nicht mehr, aber danke dafür.
Mozi schreibt, nach dem Erwachen fühle ich mich wie ein kleines, hilfloses Kind. Der ganze Körper baut sich um und alles tut weh. Die Welt wirkt sehr traumartig. Wie lange bleibt das ungefähr?
Erstens einmal gratuliere. Nee, das ist perfekt. Gerade das kleine Kind ist perfekt. Am Anfang hat man zum Beispiel die Stille, wie noch vom Baby. Dieser kleine Junge oder das kleine Mädchen, das in uns ist, das innere Kind sozusagen, das wird ja nie erwachsen normalerweise. Ne? Das bleibt irgendwann stecken, irgendwann spielt es dann einen Erwachsenen, weil es nie so voll und ganz authentisch Kind sein konnte. So ist es meistens. Irgendwann bildet sich da so ein individuelles Ich. Und bei dem Erwachen passiert nichts anderes, dass dieses innere Kind wieder gelebt werden will und darf. Ja, und da geht es darum, diese Phase wird so lang dauern. Es ist bei jedem anders, weil es auch darauf ankommt, wann ist dieses innere Kind, wann hat es aufgehört zu wachsen. Weil dann geht es auch um dieses Wachstum, das dann nach dem Erwachen irgendwann in dieser Annahme des inneren Kindes passiert und in diesem Leben des inneren Kindes, dass man das auch erlaubt, dass es erwachsen werden kann, dass wirklich erwachsen werden kann. Weil in Wirklichkeit ist ja, auch, du wirst es jetzt erkennen, wenn du die Welt da so traumatisch wahrnimmst, du wirst ja sehen, dass alle Erwachsenen in Wirklichkeit Kinder sind, die spielen, erwachsen zu sein. Ja, in Wirklichkeit sind das alles Kinder, die nie erwachsen worden sind, aber so tun, als wären sie erwachsen. Und spielen jetzt irgendeine Rolle, wie sie glauben, dass es sein sollte, also die Eltern von den Eltern und vom System etc. gelernt haben, wie es sein sollte, wenn man erwachsen ist. Ja, das ist ja alles fake, ne? Das ist ja alles nicht echt. Das ist ja alles nur gespielt. Also am Anfang ist irgendwann gespielt und irgendwann glaubt man selber, das spielt und spielt es dann unbewusst weiter. Aber es ist alles nur gespielt, das sind alles große Kinder. So, und wenn dann ein Erwachen passiert, dann kann das wirkliche innere Kind, wenn es dann sich ausdrücken kann und leben und da sein darf, dann wird das auch erwachsen. Das heißt, da gibt es dann einen reinen Reifeprozess. Und wenn du mit 5 Jahren steckenblind bist, dann dauert der halt 10 Jahre oder 15. Ja, das kann durchaus sein. Ja. Also da kann man nicht sagen, es kommt total individuell drauf an. Und manche können auch ewig da drin bleiben, weil es ja ein wunderschöner Zustand noch ist. Ja, Zustand, das innere Kind zu sein oder so ein bisschen verrückt zu spielen oder einfach sich endlich erlauben, wenn man mit dem Verstand orientiert ist, endlich einmal dumm zu sein. Das mache ich jetzt irrsinnig gern. Diesen Dummen in mir herauslassen und auch den Verrückten und alles. Auch jetzt noch mache ich das und das ist jetzt schon 25 Jahre her. Weil alles, ja, man nimmt dann alles mit. All diese Phänomene dürfen dann sein. Die gehen dann immer weg. Das wird alles integriert und je nachdem, wie es gerade ist, darf alles da sein. Das innere Kind, die innere Frau, der innere Mann, whatever. Ja? Bewusstsein, die Stille oder der Verstand oder was immer da sein möchte, darf da sein. Es darf auch wieder ichen, all das darf sein. Aber das ist dann eine Entwicklung, durch die man hindurchgeht. Und die dauert bei jedem, also ein paar Jahre kann das schon dauern. Ja? Das Beste ist, genieße es. Genieße es. Es wird nie mehr wiederkommen. Genieße das jetzt, wie es jetzt ist. Das wird nie mehr wieder genauso sein. Also genieß das jetzt so, wie es jetzt ist. Genieß dein Erwachen. Genieße es. Jede Phase ist es wert, genossen zu werden. Und immer dann, wenn man dann darin den Brillanten findet, den Diamanten findet, in der Erfahrung, die gerade da ist, geht sie dann meistens eh leider weg und dann kommt der neue wieder. Ja, und dann geht man einen Schritt weiter und dann weiter. Aber das passiert immer dann, wenn man einen Schritt so voll und ganz annimmt, als dürfe er auf Ewigkeit so bleiben. Ja, und wenn man diese Annahme dann hat und das so umarmt, das Sein an sich, was sich gerade manifestiert und zeigt in sich selbst und in der Welt, auch die Welt annimmt, so wie sie ist oder so wie sie erscheint, gerade dann kann es dann eine Veränderung geben, indem man es voll und ganz auch annimmt, so wie sie ist. Und das ist bei jedem anders und man kann da auch drin bleiben. Also es gibt da kein Hurry, kein schnelles Durchgehen, kein Müssen. Da gibt es einfach nichts. Das darf alles so geschehen, wie es sich entfaltet. So ist gut. Und so wie es passiert, ist ja immer richtig, weil es bei jedem genauso passieren wird, wie es passieren soll und wie es passieren kann. Anders geht gar nicht. Also das passt schon alles. Also und ich finde super. Also was du beschrieben hast als Zustand, der ist super. Das ist genau so, wie es am Anfang nach Erwachen sein soll. Ja, es beginnt wieder als Kind, es beginnt wieder im Nichtwissen. Wirklich diese tiefe Annahme des Nichtwissens, dass man gar nichts weiß, dass das ganze Wissen, was man sich vorher angeeignet hat, für die Katze ist. Dass man in Wirklichkeit nichts weiß, also so wie Sokrates sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, ja, oder wer weiß, dass er nicht weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Das alles, ja, das ist Kennzeichen von diesem Zustand. Und in dieses Nichtwissen voll und ganz reinfallen und voll wieder Kind sein, weil das macht Kind aus, ich weiß nichts und ich probiere jetzt das alles aus. Ich probiere mich aus, so wie ich bin und ich lebe, ja, so. Und lebe dieses Kind. So würde ich es machen. Und wie lang es dann dauert, das wird ja irgendwann egal sein, weil jeder Zustand perfekt ist, wie er ist. Und es kann sogar dann täglich wechseln irgendwann. Oder stündlich oder minütlich oder von Moment zu Moment. Weil in Wirklichkeit ist immer alles gleichzeitig da. Man hat nur den Fokus wo drauf, nämlich auf das, was gerade neu ist. Ja, auf den hat man dann den Fokus und sagt, ah, was ist denn das? Aber das bleibt sowieso auch ewig, weil es ja immer schon da ist. Und das darf aber auch reifen. Das passiert auch. Also alles gleichzeitig. Jo. Schöne Frage, danke.
Edgar, ich lese eine Frage nochmal vor. Ich hatte mich da offenbar vorhin verlesen, ja?
Okay.
Narasimha schreibt, mit Ausdruck von Wut und Körpertherapie habe ich relativ viel Erfahrung. Ausdruck und mehr noch Wahrnehmung von Wille ist eher der Schwachpunkt, nicht Schwerpunkt. Das einzig klare Ziel ist Moksha.
Ausdruck von Wille ist der Schwachpunkt. Der Schwachpunkt. Das heißt, dort, wo du Schwächen hast oder so, hinauszudrücken, ja, dann würde er aber daran arbeiten. Das macht schon Sinn. Moksha kommt sowieso unabhängig davon genau zum richtigen Moment zu dir. Da gibt es einen richtigen Moment in der Zukunft oder auch nicht, oder in einem nächsten Leben, das ist immer so eine schöne Aussage, es wird dann im nächsten Leben geschehen, dann braucht man, dann kann man das verschieben, ne? Und wenn ich sage, dann passiert es im nächsten Leben, das kann nie wieder nachprüfen, das ist dann immer schön gesagt. Das ist der Trost so, ne? So. Nee, aber es wird, wenn es passiert, passiert es zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft und ob du da was dazu tust oder nicht tust, ist völlig irrelevant. Darum würde ich mich auf das konzentrieren, was jetzt ist. Und wenn dein Thema ist Ausdruck von Wille und dass der Schwachpunkt ist oder dein Schwachpunkt ist, dann geht es darum, daran zu arbeiten, sozusagen. und damit zu spielen. Also die wirkliche Arbeit ist, wenn es spielerisch geschieht. Ja, nicht so verbohrt irgendwas erreichen wollen, sondern einfach damit spielen. Und zuerst einmal Nein sagen lernen. Also der erste Schritt, um den Willen zu bekunden, ist das zu bekunden, was man nicht will. Das ist das Einfachste. Weil wenn du nichts willst, kommen eh andere zu dir, die dann von dir was wollen, wenn du nicht selber willst. Ja, der Wille kommt sowieso zu dir, halt dann in dieser pervertierten Form. Ne? Und da musst du dann Nein sagen lernen. Das ist dann der erste Schritt, weil dann machst du Raum, ja, für dich. Das ist alles so nah dran, die wollen was von dir, und dann schaffst du Raum, ja, um dich so, ne, und sagst Nein, und dann ist da ein Raum, wo dann vielleicht dann ein Wille entstehen kann. Also der erste Schritt ist immer Nein sagen. Zu dem, was man nicht will. Und dann erst kann man langsam erkennen, was will denn der Wille. Ja, also nicht, was willst du, sondern was will der Wille. Ja. Dem kannst du dann folgen und dem erlauben und dem helfen und ausdrücken. Aber den muss dann Willen, und es geht gar nicht so sehr um einen Willen wirklich auszudrücken, sondern Wille will manifestiert werden. Ein Wille will nicht ausgedrückt werden. Es ist nicht so, dass ich sage, ich will jetzt das, sondern dann mache ich es einfach. Also ein Wille will gemacht werden, will sich manifestieren, will umgesetzt werden. Und das geht's dann. Das ist dann der Ausdruck des Willens, ist in dem, was geschieht, in dem man es dann wirklich auch macht. Und nicht nur ausdrückt und sagt und davon träumt oder anderen erzählt, ich möchte gern, sondern immer die Sachen macht, die man selber, wo man selber die Macht hat, sie zu machen, ja, und nicht abhängig ist vielleicht von anderen. Das ist der Wille, der schlummert in dir und der ist immer da. Und irgendwann erwacht er und du bekommst dann über diesen Solarplexus mehr oder weniger dann auch die Kraft, das umzusetzen, die Kraft und die Macht, das umzusetzen. Die wird dir dann gegeben, aber dieser Raum muss zuerst da sein. Und da darfst du dich nicht benutzen lassen, um etwas zu machen, was andere von dir wollen. Das muss man als erstes lernen. Ich weiß nicht, ob das für dich gilt, aber für andere vielleicht schon, dass man als erstes dann lernt, zu dem allem Nein zu sagen, was man selber gar nicht will. Und das spürt man sehr deutlich, was man nicht will. Ja, man spürt meist nicht sehr deutlich, was man will. Das muss man oft erst finden, aber man spürt sehr deutlich, was man nicht will. Und da darf man auch die Stimme erheben und sagen, nein. Ja. Jo.
Gregor schreibt: Hi Edgar, magst du Karl Renz? Liebe Grüße.
Ja. Mag ich. Ja, mag ihn, mag ihn. Habe ihn früher öfter auch gehört, aber ist schon lange her, 15 Jahre oder so. Da habe ich ja so Satz am Forum gehabt, 10 Jahre lang im Internet, und da ist immer wieder viel verlinkt worden und so, und das hat man sich dann natürlich auch angeschaut. Und das war schon gut. Also Karl Renz finde ich cool.
Strange Bob schreibt, wenn man quasi zum Aufwachen sterben muss, hat es dann immer Todesangst zum Schluss? Und ist es dann auch hilfreich, wenn man alle Prozesse nach und nach aufgibt, damit man voll da drin aufgehen kann?
Schöne Frage. Ja, also aus meiner Sicht schon. Ich will es nicht verabsolutieren und sagen, es ist immer notwendig, dass man Todesangst dann hat, wenn es um Sterben geht, aber meistens passiert's. Und meistens ist diese Angst genau das Befreiende, indem man diese Angst zulässt und sich dieser Angst ergibt. Ja, indem er sagt, ich ergebe mich. Das ist das Aufgeben. Die Hingabe ist nicht, dass ich mich hingebe und da in Glückseligkeit gleich bin, sondern ich ergebe mich. Ich ergebe mich Gott. Ja, das ist interessanterweise gerade im Islam steckt zum Beispiel auch das Wort drinnen, es wird falsch machen. Falsch, es ist halt so. Manche übersetzen es mit Unterwerfung, aber eigentlich geht es da genau um diese Hingabe. Es geht um diese Hingabe an Gott, dieses Eigenwillens und so hinzugeben an Gott und so quasi, Herr, dein Wille geschehe. Das ist das, was das Ganze ausdrückt. Und es ist ein sich ergeben, sich dieser Angst ergeben. Ja, diese Angst ist ja auch nichts anderes, wie vorher gesagt, als Shakti und Kundalini und hat transformierende Energie. Und man ergibt sich ihr. Man will sie nicht mehr weghaben. Man sagt, okay, mach. Ja, man lässt sich lässt sich von dieser Angst regelrecht, und das darf man gern sexuell sehen, regelrecht nehmen. Man lässt sich nehmen von dieser Angst. Man gibt den ganzen Körper hin, öffnet sich hier und geht innerlich aus dem Weg, auch beim Atmen, lässt das alles nur mal geschehen, lässt die Angst geschehen, lässt den Atem geschehen. Und natürlich kommt da die Todesangst dann dazu. Oder es ist ja die Todesangst. Und wenn man dann nicht mehr davonläuft, und da muss man meist sehr, manche haben dann schon, dass sie in einer hoffnungslosen Situation sind, mehr oder weniger, und eben drum nicht mehr davonlaufen, weil sie denken, jetzt ist es auch schon wurscht, So nach dem Motto, ist alles scheiße oder so. Jetzt ist auch schon wurscht, okay, dann ergebe ich mich der Angst. Wer weiß, was nachher kommt, vielleicht ist es eh besser. Also bei mir war es ungefähr so und bei vielen war es so, mit denen ich gesprochen habe. Und um das geht's. Und dem kann man sich voll und ganz hingeben und vertrauensvoll hingeben, weil das, was nachher kommt, ist sowieso wirklich immer besser, weil du dann erst so richtig zu dir selbst erwachst oder erkennst, wer du wirklich bist. Und das macht diese Angst. Jetzt der Frage an Swantje, der zweite Teil der Frage, den habe ich jetzt da verschwitzt oder schon wieder vergessen? Der erste war, ob die Todesangst immer notwendig ist, also ich glaube schon, aber vielleicht muss bei manchen nicht so sein, aber dann kam noch was.
Und ist es dann auch hilfreich, wenn man alle Prozesse nach und nach aufgibt, damit man voll da drin aufgehen kann?
Wow. Also hilfreich. Also da gibt's kein Pflichtprogramm. Kann so und so. Also die Prozesse werden einen dann eh genommen. Die braucht man gar nicht selber aufgeben. Die werden einen mehr oder weniger abgenommen, mehr oder weniger. Also, aber wenn Prozesse laufen und man hat zu tun und so, das wird sowieso alles gestoppt. Wenn das wirklich so geschieht, wie ich es vorher gesagt habe, dass die gerade aufsteigt, dann ist sie schon vorbei. Dann wird sowieso alles gestoppt, was da gerade sonst abläuft. Aber man kann es aufgeben, man muss nicht aufgeben. Also jetzt psychische Prozesse und so, das kann alles weiterlaufen, beziehungsweise manche werden in dieser Erfahrung selbst bereinigt und verschwinden. Manche andere Sachen können später in einer ganz anderen Form wiederkommen, wenn es dann diese Phase ist, wo man alles nochmal durchfühlt. Das ist so die Phase des Fegefeuers, kann man sagen, wo diese Energie noch einmal alles hochspült ans Licht des Bewusstseins. Das geht dann viel schneller, da reicht es dann wirklich aus, dass die Sachen gesehen werden und man braucht nichts damit tun. Aber ob es hilfreich ist, das kann ich nicht sagen. Würde jetzt nicht so sagen, dass hilfreich wäre. Also man muss es nicht machen, man darf es machen. Das ist, hat für mich damit nichts zu tun. Im Gegenteil, es ist sogar eher hilfreich, wenn die Prozesse so lang, dass nicht geschieht, weiterlaufen und man sich darum kümmert, weil das schon das Ganze dem Ganzen hilft. Ja, dass da quasi der Körper auch vorbereitet wird, dass das geschehen kann, indem man schon vorher psychische Transformationsprozesse anstößt. Vor allem kriegt man ja mehr Gewahrsein für sein eigenes Sein, für seinen eigenen Geist, für seinen eigenen Verstand, für den eigenen Körper. Also es macht schon Sinn, sich diesen Prozessen generell hinzugeben, welche auch immer da passieren und egal welchen Therapien oder spirituellen Wegen halt man gerade folgt. Ja.
Linus schreibt, danke von Herzen. Wunderschöner Prozess, wenn auch nicht die leichteste Geburt.
Na schön, freut mich.
Und Sunny möchte noch wissen, wir träumen uns eigentlich nur in einen Körper, oder?
Wir träumen uns in einen Körper? Nee, wir träumen uns als Körper. Also fast richtig. Da ist keiner drin. Der Körper ist in uns, nicht wir im Körper. Also wir träumen uns als Körper, ja. Als viele Körper sogar. Ja. Also der Körper ist schon eine Traumgestalt. Eine erträumte.
Vielen Dank, Edgar, für den Satsang und das Beantworten der Fragen.
Ja, vielen Dank euch allen fürs Dasein und für eure Fragen. Namaste, hat mich gefreut. Danke euch allen. Namaste.